In dem benachbarten Vatikan beschäftigten mich nur Raphaels Logen und Stanzen und die Sixtinische Kapelle. Beide sind so bekannt, dass ich es kaum wage, dir ein Wort davon zu sagen. Ein Engländer soll jetzt das jüngste Gericht von Michelangelo in 12 Blättern stechen. Das erste Blatt ist fertig und hat den Beifall der Kenner. Er soll dann fortfahren und die ganze Kapelle nach und nach geben. Die Sibyllen haben ebenso herrliche Gruppierungen und sind ebenso voll Kraft und Seele. Vor der Schule Raphaels habe ich stundenlang gestanden und mich immer wieder hingewendet. Nach diesem Sokrates will mir kein anderer mehr genug tun. So muss Sokrates gewesen sein, wie dieser hier ist. Und so Diogenes, wie dieser daliegt. Pythagoras hielt mich nicht so lange fest als Archimedes mit seiner Knabengruppe. In dieser hat vielleicht der Künstler das vollendetste Ideal von Anmut und Würde dargestellt. Ich sah den Brand und im Vorzimmer die Schlacht, aber ich ging immer wieder zu seiner Schule. Ich würde vor dem erhabenen Geist des Künstlers voll drückender Ehrfurcht zurückbeben, wenn ich nicht an der anderen Wand seinen Parnass sähe, auf welchen er als den Apoll, den Kammerdiener des Papstes, mit der Cremoneser Geige gesetzt hat. Aber ich möchte doch lieber etwas angebetet haben, als eine solche Vermenschlichung sehen, den Apollo mit der Cremoneser Geige. Die Logen fangen an der Luftseite stark zu leiden. Sie sind ein würdiger Vorhof des Heiligtums und vielleicht reicher als das Adyton selbst. Hier konnten die Gallier nichts antasten. Sie hätten denn als Vandalen zerstören müssen, und das sind sie doch nicht. Ihre Feinde mögen sagen, was sie wollen. Ich müsste dir von Rom allein ein Buch schreiben, wenn ich länger bliebe und länger schriebe, und ich würde doch nur wenig erschöpfen. Mailand. Von Rom hierher ging ich halb im Wagen, halb zu Fuße. Im Wagen, soweit ich musste, zu Fuße, soweit ich konnte. Man hatte während meines Aufenthaltes in Rom auf der Straße von Florenz Kuriere geplündert, Soldaten erschossen und große Summen geraubt. Es wäre Tollkühnheit gewesen, allein zu wallfahrten, wenn man nicht geradezu ein Bettler war. Ich fuhr also mit einer Gesellschaft nach Florenz. Trotz der gedrohten Gefahr konnte ich doch nicht im Wagen bleiben und trollte meistens zu Fuße voraus und hinterher. Nicht weit von Viterbo begegnete uns eine Gesellschaft, die nach aller Beschreibung, die ich schon in Rom von ihnen hatte, eine Karawane deutscher Künstler war, welche von Paris nach Rom gingen. Der Wagen fuhr eben bergab sehr schnell und ich konnte mich nicht erkundigen. Du kannst denken, dass ich in Montefiascone den Est Est nicht vergaß. Er ist für mich der erste Wein der Erde. Und doch hatte ich nicht bischöfliches Blut. 2 Flaschen trank ich den Mahnen unseres Landsmannes. Ich brauchte mich nicht hineinzubemühen in die Stadt, deren Anblick auch sehr wenig Einladendes hatte. Der Wirt erzählte unaufgefordert die Geschichte des seligen Herrn und machte mir mit der Landsmannschaft ein Kompliment. Es war gut, dass ich nicht hierbleiben konnte. Ich glaube, ich wäre Küster bei dem Bischof geworden und hätte hier lernen Wein trinken. Aus dem Munde des Wirtes lautete die Grabschrift »Est, est, est, et propter nimium est, dominus fugerus, hic mortuus est.« der ist's, der ist's, und an dem allzu häufigen »der ist's« ist der Herr Fugger hierzulande gestorben. Ob nun der Herr Bischof, der sich hier an dem herrlichen Weine in die selige Ewigkeit hinübertrank, wirklich aus unserem edlen Geschlechte dieses Namens war, das überlasse ich den geistlichen Diplomatikern. Siena ist ziemlich leer. Der heilige Geruch des Erzbischofs benahm mir alle Lust, nur aus dem Wirtshause zu gehen. Er ist der nämliche Herr, der zur Zeit Josefs II. Päpstlicher Legat in den Niederlanden war und da selbst allem Guten sehr tätig widerstrebte. Neuerlich in der Revolution hat er sich durch seine heroische Unvernunft ausgezeichnet. Die Juden mochten bei Ankunft der Franzosen den Glauben gewonnen haben, dass sie auch Menschen seien und sich also bürgerlich einige Menschlichkeiten erlaubt haben. Nach Abzug der Franken hielt der christgläubige Pöbel zu Siena im Sturm über die verruchten Israeliten Volksgericht und führte 13 der Elenden lebendig zum Scheiterhaufen. Einige mutige, vernünftige Männer baten den Erzbischof, sein Ansehen zu interponieren, damit die Abscheulichkeit nicht ausgeführt würde. Die Energie des Glaubens aber weigerte sich standhaft gegen die Zumutungen der Menschlichkeit. Und die Unglücklichen wurden zum frommen Schauspiel der Christenheit lebendig gebraten. Als die Volksexekution nach Hause zog, gab der geistliche Vater den Kindern mit Wohlgefallen seinen Segen. Doch dieses ist in Italien noch Humanität. Von Siena nach Florenz ist ein schöner, herrlicher Weg. Und so wie man Florenz näher kommt, wird die Kultur immer besser und endlich vortrefflich. Von Monte Cassiano, dem letzten Ort vor Florenz, ist die schönste Abwechslung von Berg und Tal bis in die Hauptstadt. Was Leopold für Toskana getan hat, wird nun eilig alles wieder zerstört und die Mönche fangen hier ihr Regiment ebenso wieder an wie in Rom. Von den hiesigen Merkwürdigkeiten ist das Beste in Palermo, die Mediceerin, die Familie der Niobe und die besten Bilder. Wenigstens hat man mir in dem leeren Saale so berichtet, doch hat die Galerie immer noch sehr interessante Sachen, vorzüglich für die Deutschen. Mit der mediceischen Venus ist es mir sonderbar genug gegangen. Ich wünschte vorzüglich auf meiner Pilgerschaft auch dieses Wunderbild zu sehen, und es ist mir nicht gelungen. In Palermo habe ich in dem nämlichen Hause gesessen, wo oben die Schätze unter Schloss und Siegel und Wache standen. Sie waren durchaus nicht zu sehen. Der Inspektor von Florenz, der mit in Palermo war, hatte Hoffnung gemacht, ehe alles wieder zurückginge, würde er die Stücke zeigen. In Rom und in Neapel wusste man öffentlich gar nicht recht, wo sie waren. Denn man hatte absichtlich ausgesprengt, das Schiff, welches alles aus Livorno nach Portici und weiter nach Palermo schaffen sollte, sei zugrunde gegangen, um die Aufmerksamkeit der Franzosen abzuziehen. Es steht aber zu befürchten, sie werden eine gute Nase haben und sich die Dame mit ihrer Gesellschaft nachholen. Soviel ich Abgüsse davon gesehen habe, keine hat mich befriedigt. Sie ist nach meiner Meinung wohl keine himmlische Venus, sondern ein gewöhnliches Menschenwesen, das die Begierden vielleicht mehr reizen als beschwichtigen kann. Mir kommt es vor, ein Künstler hat seine schöne Geliebte zu einer Anna Diomene gemacht. Das Werk ist ihm ungewöhnlich gelungen. Das ist das Ganze. Über die Stellung sind alle Künstler, welche Erfahrung haben, einig, dass es die gewöhnlichste ist, in welche sich die Weiblichkeit setzt, sobald das letzte Stückchen Gewand fällt, ohne je etwas von der Kunst gehört zu haben. Ich selbst hatte einst ein eigenes ganz naives Beispiel davon, das ich dir ganz schlicht erzählen will. Der russische Hauptmann Graf de César, Gott tröste seine Seele, er ist, wie ich höre, an dem Versuche in Quiberon gestorben, den ich ihm nicht geraten habe. Er und ich, wir gingen einst in Warschau in ein Bad an der Weichsel. Dort fanden sich, wie es zu gehen pflegt, gefällige Mädchen ein. Und eine junge, allerliebste, niedliche Sünderin von ungefähr 16 Jahren brachte uns den Tee, um wahrscheinlich auch gelegenheitlich zu sehen, ob Geschäfte zu machen wären. Wir waren beide etwas zu ernsthaft. »Das arme, artige Geschöpfchen dauert mich«, sagte der Graf. Aber der Franzose konnte doch seinen Charakter nicht ganz verleugnen. »Je voudrais pourtant la voir tout entière«, sagte er, und machte ihr den Vorschlag und bot viel dafür. Das Mädchen war verlegen und bekannte, dass sie für einen Dukaten in der letzten Instanz gefällig sein würde, aber zur Schau wollte sie sich nicht verstehen. Mein Kamerad verstand seine Logik, brachte mit feiner Schmeichelei ihre Eitelkeit ins Spiel und sie gab endlich für die doppelte Summe mit einigem Widerwillen ihr Modell. Sobald die letzte Falte fiel, warf sie sich in die nämliche Stellung. »Voilà, la coquine de Medici«, sagte der Graf. Es war ein gemeines polnisches Mädchen mit den Geschenken der Natur, die für ihren Hetärensold sich nur etwas reizend gekleidet hatte. eine Wissenschaft, in der die Polinnen vielleicht den Pariserinnen noch Unterricht geben könnten. Allemal ist mir bei einem Bilde der Aphrodite Medici die Polin eingefallen. Und meine Konjektur kam zurück und mancher Künstler war nicht übel willens, meiner Meinung beizutreten. Urania könnte in der Glorie ihrer hohen, siegenden Unschuld keinen Gedanken an die bedeckten Kleinigkeiten haben, die nur ein Satyr bemerken könnte. Ihr Postament war jetzt hier leer. Es ist vielleicht doch auch jetzt noch keine unnütze Frage, ob Moralität und reiner Geschmack nicht leiden durch die Ausstellung des ganz Nackten an öffentlichen Orten. Der Künstler mag es zu seiner Vollendung brauchen, muss es brauchen. Aber mir deucht, dass Sokrates sodann seine Grazien mit Recht bekleidete. Kabinette und Museen sind in dieser Rücksicht keine öffentlichen Orte, denn es geht nur hin, wer Beruf hat und wer sich schon etwas über das Gewöhnliche hebt. Sonst bin ich dem Nackten in Gärten und auf Spaziergängen eben nicht hold, ob mir gleich die Feigenblätter noch weniger gefallen. Nach Bologna hatte ich mich über den Berg wieder an einen Vetturino verdungen und fand im Wagen einen französischen Chirurgus, der von der Armee aus Unteritalien kam, und eine italienische Dame mit ihrem kleinen Sohne auf dem Schoß. Und endlich kam noch ein schweizerischer Kriegskommissar mit einem furchtbar großen Säbel, der in Handelsgeschäften seines Hauses gereist war. Die Dame, eine Frau von Rosenthal, deren Mann österreichischer Offizier war, ging allein mit ihrem Kinde, einem schönen, sehr lieblichen Knaben von ungefähr anderthalb Jahren, nach Venedig, um dort ihren Mann zu erwarten, der in Livorno und anderwärts noch Dienstgeschäfte hatte. Da der Junge ein überkomplettes Persönchen im Wagen und doch so allerliebst war, machte er die Runde von der Mutter zu uns allen. Die Gesellschaft lachte über meine grämliche Personalität mit dem Kleinen auf dem Arm. Und ich kam mir wirklich selbst vor, wie der Silen im Kabinett Borghese mit dem jungen Bacchus. Du siehst, dass ich mir gehörig Ehre widerfahren zu lassen weiß. Die Leutchen mussten das nämlich meinen, denn die Gruppierung fand Beifall und der Junge war gern bei mir. Der Berg von Florenz aus ist ein wahrer Garten, bis fast auf die größte Höhe. Du kannst denken, dass ich viel zu Fuß ging. Der Franzose leistete mir dann zuweilen Gesellschaft. Der Schweizer mit dem großen Säbel kam selten aus dem Wagen. Etwas unheimisch machen es oben auf dem Bergrücken die vielen Kreuze, welche bedeuten, dass man hier jemand totgeschlagen hat, weil man gewöhnlich auf die Gräber Kreuze setzt. Die Römer sind in diesem Fall etwas weniger fromm und politischer und setzen nichts darauf, denn sonst würde der ganze Weg bei ihnen eine Allee von Kreuzen sein. Ich muss dir bekennen, dass ich von dem Kreuze gar nicht viel halte. Warum nimmt man nicht etwas Besseres aus der Bibel? Das Emblem scheint von der geistlichen und weltlichen Despotie in Gemeinschaft erfunden zu sein, um alles kühne Emporstreben der Menschennatur zur knechtischen Geduld niederzudrücken und diese subalterne Tugend zur höchsten Vollkommenheit der Moral zu erheben. Wozu braucht man Gerechtigkeit, Großmut und Standhaftigkeit? Man predigt Geduld und Demut. Demut ist nach der Etymologie Mut zu dienen und die zweideutigste aller Tugenden. In der alten griechischen und römischen Moral findet man diese Tugenden nicht und die Einführung ist eben kein Vorzug der christlichen. Sie kann nur im Evangelium der Despoten stehen, welche sie aber für sich selbst doch sehr entbehrlich finden. Es ist freilich auch philosophisch besser Unrecht leiden als Unrecht tun, aber es gibt ein drittes, das vernünftiger und edler ist als beides. Mit Mut und Kraft verhindern, dass durchaus kein Unrecht geschehe. In unserem lieben Vaterlande hat man das Kreuz zwar meistens weggenommen, aber dafür den Galgen hingesetzt. So schlecht auch dieser ist, kommt er mir doch noch etwas besser vor. Das Kreuz verhält sich zum Galgen wie die Mönche zu den Soldaten. Die ersten sind die Instrumente und die zweiten Handlanger der geistlichen und weltlichen Despotie. Die permanente Guillotine der Vernunft. Christus hat gewiss seiner Religion keinen so jämmerlichen Anstrich geben wollen, als sie nachher durch ihre unglücklichen Bonzen bekommen hat. Freilich, wenn man den Gekreuzigten nicht an allen Feldwegen zeigte, könnte es doch wohl der Menge einfallen, ihre Unbefugnisse etwas näher zu untersuchen und zu finden, dass keine Konsequenz darin ist, sich durch den Druck des Feudalsystems und durch das Privilegienwesen ohne Aufhören kreuzigen zu lassen. Berechnet ist es ziemlich gut, wenn es nur gut wäre. Von Bologna aus nahm ich meinen Tornister wieder auf die Schulter und pilgerte durch die große, schöne Ebene herüber nach Mailand. In Modena gefiel mir's sehr wohl. Die Stadt ist reinlich und lebendig und lachend. Die Wirtshäuser und Kaffeehäuser sind gut und billig. Ein ganzes Dutzend Tambours schlugen den Zapfenstreich durch die ganze Stadt, ohne dass ein einziges Bajonett dabei gewesen wäre. In der neuen Republik ist man wenigstens überall sicher. Die Polizei ist ordentlich und wachsam und alles bekommt ein rechtliches Ansehen. Massena, der hier kommandierte, ergriff eine herrliche Methode, Sicherheit zu schaffen. Einige schweizerische Kaufleute waren in der Gegend geplündert worden. Der General hieß sie arretieren und die Sache streng untersuchen. Die Angabe war richtig. Nun wurden die Gemeinheiten, in deren Bezirk die Schurkerei geschehen war, gezwungen, das Geld zu ersetzen. Und man ließ die Fremden ziehen. Ich finde darin, wenn es durchaus mit Strenge und Genauigkeit geschieht, keine Ungerechtigkeit. Wenn man die Räuber hübsch ordentlich hängte und eine Kasse zur Wiedererstattung, wie die Brandkasse, anlegte, das würde die öffentliche Sicherheit recht sehr befördern. Hier in Mailand verlasse ich nun Hesperien ganz und bin schon längst nicht mehr in dem Lande, wo die Zitronen blühen. In Rom sagte man, dass das Erdbeben vorigen Monat den Dom von Mailand sehr beschädigt habe. Es ist aber kein Stein heruntergeworfen worden. Dieses gotische Gebäude streitet vielleicht mit dem Münster in Straßburg um den Vorzug, ob es gleich nicht vollendet ist und es nun vielleicht auch nie werden wird. In der Kapitale der italienischen Republik geht alles nach gallischen Gesetzen und hier und dort, wie du weißt, alles nach dem Willen des korsischen Autokrators. Wenn es nur gut ginge, wäre vielleicht nicht viel da wieder zu sagen. Man scheint hier der goldenen Freiheit nicht durchaus außerordentlich hold zu sein. Einer meiner Bekannten begleitete mich etwas durch die Stadt, unter anderem auch in die Kathedrale. Hinter der kunstreichen Krypte des heiligen Borromeo steht in einer Nische der geschundene heilige Bartolomeo, mit der Haut auf den Schultern hangend. Es gilt für eine grässlich schöne Anatomie. Der Italiener stand und betrachtete ihn einige Minuten. »Das sind wir«, sagte er endlich. »Die Augen hat man uns gelassen, damit wir unser Elend sehen können.« Die Franzosen machen eine schöne Parade vor dem Palast der Republik. Nun wird es mir schwer, die allgewaltigen Sieger in ihnen zu erkennen, vor denen Europa gezittert hat. Das alte weitläufige Schloss vor der Stadt wird sehr verengt und vor demselben der Platz Bonaparte gemacht. Jetzt ist dort noch alles wüst und leer. Vor allen Dingen besuchte ich noch das berühmte Abendmahlsgemälde von Leonardo da Vinci in dem Kloster der Heiligen Maria. Das Kloster ist jetzt leer. Und das Refektorium, wo das Gemälde an der Wand ist, war während der Revolution, wie man sagt, einige Zeit sogar ein Pferdestall. Das Stück ist einige Mal restauriert. Volpato hat es zuletzt gezeichnet und morgen gestochen. Und wahrscheinlich ist der Stich, der für ein Meisterwerk der Kunst gilt, auch bei euch schon zu haben. Du magst ihn also sehen und urteilen. Ich sah ihn in Rom zum ersten Mal. Auch in dem verfallenen Zustand ist mir das Original noch weit lieber als der Stich, so schön auch dieser ist. Volpato ist vielleicht etwas willkürlich bei der Kopierung zu Werke gegangen, da das Stück dem gänzlichen Verfall sehr nah ist. Wir sind indessen dem Künstler Dank schuldig für die Rettung. Ich sage nichts von dem schönen Charakter der übrigen Jünger. Mit vorzüglich feinem Urteil hat der Maler den Säckelmeister Judas Ischariot behandelt, damit er die ehrwürdige Gesellschaft nicht durch zu grellen Kontrast schände. Auch der Geist des Mannes ist nicht verfehlt. Er sitzt da wie ein kühner, tiefsinniger, mit sich selbst nicht ganz unzufriedener Finanzminister, der einen großen Streich wagt. Er rechnet für die Gesellschaft, nicht für sich. Auch psychologisch ist Ischariot noch kein Bösewicht, nur ein Unbesonnener. Ein Bösewicht hätte sich nachher nicht getötet. Er glaubte, der Prophet würde sich mit Ehre retten. Ich möchte freilich nicht Judas sein und meinen Freund auf diese Weise in Gefahr setzen. Aber vielleicht eben nur darum nicht, weil ich nicht so viel Glauben habe als er. Jetzt muss man auf einer Leiter hinuntersteigen in den Saal. Der untere Eingang ist vermauert. Und nun leidet das Stück durch feuchte, dumpfe Luft vielleicht ebenso sehr als vorher durch andere üble Behandlung. Hier sah ich seit der heiligen Cäcilie in Palermo wieder das erste Theater. In Neapel brachte mich Januar darum, weil 8 Tage vor und 8 Tage nach seinem Feste kein Theater geöffnet wird. Ohne Spiel wollte ich auch das Karlstheater nicht sehen. In Rom machten mir meine Freunde eine so schlimme Schilderung von dem dortigen Theaterwesen, dass ich gar nicht Lust bekam, eins zu besuchen. Man sagte, das Haus sei hier ebenso groß als das große in Neapel. Der Gesang war nicht ausgezeichnet und für das große Haus zu schwach. Man erzählte mir hier eine Anekdote von Demoiselle Strinasacchi, die jetzt in Paris ist. Ich gebe sie dir, wie ich sie hörte. Sie ist mir wahrscheinlich, weil uns etwas Ähnliches mit ihr in Leipzig begegnete, nur dass weder unser Missfall noch unser Enthusiasmus so weit ging als die italienische Lebhaftigkeit. Die Natur hat ihr nicht die Annehmlichkeiten der Person auf dem Theater gegeben. Bei ihrer ersten Erscheinung erschrak hier das ganze Haus so sehr vor ihrer Gestalt und geriet so in Unwillen, dass man sie durchaus nicht wollte singen lassen. Der Direktor musste erscheinen und es sich als eine große Gefälligkeit für sich selbst erbitten, dass man ihr nur eine einzige Szene erlaubte. Dann möchte man verurteilen, wenn man wollte. Die Wirkung war vorauszusehen. Man war beschämt und ging nun in einen rauschenden Enthusiasmus über. Und nach Endigung des Stückes spannte man die Pferde vom Wagen und fuhr die Sängerin durch einen großen Teil der Stadt nach Hause. Es wäre eine psychologisch nicht unwichtige Frage, das aufrichtige Bekenntnis der Weiber zu hören, ob sie das Zweite für das Erste erkaufen wollten. Die Heldin selbst hat keine Stimme mehr über die Sache. Das Ballett war schottisch und sehr militärisch. Man arbeitete mit einer großen Menge Gewehre und sogar mit Kanonen und das Ganze machte sich auf dem großen Raume sehr gut. Der Charaktertanz war aber mangelhaft, vorzüglich bei der Mutter. Man hatte gute Springer, aber keine Tänzer. Ein gewöhnlicher Fehler, wo das Ganze nicht mit einer Seele arbeitet. Ich habe nie wieder so gute Pantomime gesehen als in Warschau aus der Schule des Königs Poniatowski. An ihm ist ein großer Ballettmeister verloren gegangen und ein schlechter König gewonnen worden. Noch muss ich dir bemerken, dass ich in Mailand von ganz Italien nach meinem Geschmack die schönsten Weiber gefunden habe. Auch den Corso in Rom nicht ausgenommen. Ich urteile nach den Promenaden, die hier sehr folgreich sind, und nach den Schauspielen. Hier im Hause hatte ich nun vermutlich, wie in Italien oft, das Unglück für einen reichen Sonderling zu gelten, den man nach seiner Weise behandeln müsse. Ich mochte in Unteritalien und Sizilien oft protestieren, so viel ich wollte, und meine Deutschheit behaupten, so war ich Signor Inglese und Excellenza, und man machte die Rechnung danach. So etwas mochte man auch nach verjüngtem Maßstabe in Mailand denken. Die Industrie ist mancherlei. Ich saß an einem Sonntagmorgen recht ruhig in meinem Zimmer und las wirklich zufällig etwas in den Libertinagen Catulls. Da klopfte es und auf meinen Ruf trat ein Mädchen ins Zimmer, das die 6. Bitte auch ohne Catull stark genug dargestellt hätte. Die junge schöne Sünderin schien ihre Erscheinung mit den feinsten Hetärenkünsten berechnet zu haben. Ich will durch ihre Beschreibung mein Verdienst weder als Stilist noch als Philosoph zu erhöhen suchen. Signore, »Commander Calcicosa, ist dem Herrn etwas gefällig?« fragte sie in lieblich lispelndem Ton, indem sie die niedliche Hand an einem Körbchen spielen ließ und Miene machte, es zu öffnen. Ich sah sie etwas betroffen an und brauchte einige Augenblicke, ehe ich etwas unschlüssig »No« antwortete. »Niente?« fragte sie. »Und der Teufel muss ihr im Ton Unterricht gegeben haben.« Ich warf den Katull ins Fenster und war höchstwahrscheinlich im Begriff, eine Sottise zu sagen oder zu begehen, als mir schnell die ernstere Philosophie still eine Ohrfeige gab. »Niente«, brummte ich grämelnd, halb mit mir selbst in Zwist, und die Versucherin nahm mit unbeschreiblicher Grazie Abschied. Wer weiß, ob ich nicht das Körbchen etwas näher untersucht hätte, wenn die Teufelin zum dritten Mal mit der nämlichen Stimme gefragt hätte, ob gar nichts gefiele. So war die Sache, mein Freund, und wäre sie anders gewesen, so bin ich nicht so engbrüstig und könnte sie dir anders oder gar nicht erzählt haben.